Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Bernd Romeike.
Vielleicht ging's euch ja schon mal so. Man ist irgendwo bei einer großen Gesellschaft, ja, und vielleicht Gastgeber bei irgendeiner Party mit 50 Leuten oder mehr. Und jetzt möchte man eine Rede halten. Jetzt sind die Leute aber so ins Gespräch vertieft, unterhalten sich. Und jetzt muss man sich irgendwo Gehör verschaffen. Wie macht man das? Ja, manche versuchen es dann irgendwo mit dem Löffel an die Tasse zu klopfen oder so. Aber manchmal da ist die Tasse eher kaputt, als dass die Leute ruhig sind. Ne? Irgendwie bei einer Sitzung, da hat der Vorsitzende oft so ein Glöckchen und Bimmel da vorne. Wie macht man das? Sich Gehör verschaffen. In der Bibel finden wir zwei Möglichkeiten, wie Gott es tut, wenn Gott sich Gehör verschaffen will. Das eine, das was uns meistens als erstes einfällt, ist dann, wenn wir an unsere Grenzen stoßen. Wenn plötzlich etwas über uns hereinbricht, womit wir nicht gerechnet haben. Ein Unwetter, irgendwo Erdbeben oder etwas, was uns Angst macht. Und plötzlich fangen wir an, oh, gab es da nicht noch Gott? Aber was wir leicht übersehen, dass Gott auf eine andere Weise ständig Kontakt mit uns sucht und das Gespräch sucht, indem er uns beschenkt. Und damit wir das nicht vergessen, gibt es das Erntedankfest, um uns daran zu erinnern, dass Gott uns tagtäglich ja deshalb beschenkt, weil er sagt, ich möchte über dem, was ich dir gebe, darauf hinweisen, dass du mir so wichtig bist und dass ich viel mehr dir geben will, als deinen Kühlschrank und deinen Keller voll zu machen, nämlich ich möchte dein Herz füllen. Ich möchte uns hineinnehmen heute in einen typischen Bibelabschnitt zum Erntedankfest, ein Gleichnis, das Jesus erzählt. Es ist die Geschichte von dem reichen Kornbauern, nennen wir es. Der reiche Kornbauer, und bei manchen Übersetzungen steht darüber der törichte Bauer. Der törichte reiche Bauer, der dumme Bauer. Und ich habe mich gefragt, stimmt das denn? Denn ist das wirklich eine passende Überschrift? Wir wissen ja, die Überschriften über diese Bibelabschnitte, die macht der Übersetzer. Die stehen nicht im Bibeltext. Die Überschriften, die macht der Übersetzer, wie er es versteht. Und deswegen sind die von Bibelübersetzung zu Übersetzung sehr unterschiedlich. Und ich frage mich, ist das eigentlich eine gute Überschrift zu sagen, der dumme Bauer? Im Grunde finde ich den sehr klug. Also, erst zuerst mal ist es einer, der sein Geld auf ehrliche Weise verdient, ne? Durch ehrliche Arbeit. Er ist nicht einer, der irgendwo bei anderen das Getreide klaut, sondern einer, der selber sich die Mühe und die Arbeit macht. Er arbeitet umsichtig und denkt voraus. Und er merkt auch rechtzeitig schon, dass die Ernte größer ist als das Fassungsvermögen seiner Scheunen. Nicht erst an die Getreidesäcke auf dem Hof stehen und nicht mehr geleert werden können. Er merkt das rechtzeitig. Er arbeitet auch sehr sorgfältig. Und lässt das, was gewachsen ist, nicht verkommen. Er sagt nicht, na gut, dann verbrennen wir die Hälfte, es gibt für die andere Hälfte einen besseren Preis. Er arbeitet sorgfältig und umsichtig. Ja, er ist auch handlungsfähig. Er sagt nicht, ja, ich müsste jetzt größere Scheunen bauen, aber ich habe mich letztes Mal so übernommen finanziell, dass ich von der Bank gar kein Geld mehr kriege für größere Scheunen. Ja? Also er ist einer, der sich die Handlungsfähigkeit bewahrt hat. Und dann entscheidet er mutig und sagt, ich reiße meine alten Scheunen ab, damit die neuen Platz haben. Er sagt nicht, schauen wir mal, bauen wir ein bisschen was dazu, vielleicht reicht's ja. Sondern er trifft eine mutige Entscheidung. Und er bleibt nicht bei dem, was er sich vorgenommen hat, sondern er macht das auch. Ihr kennt vielleicht das Buch, der Familie müsste man, ne? Die sagen immer, eigentlich müsste man. Die heißen alle müsste man. Und er sagt nicht, eigentlich müsste man jetzt größere Scheunen bauen, sondern er tut es wirklich. Und was mich fasziniert an diesem Mann, der weiß tatsächlich, wann es genug ist. Ein Reicher, habt ihr das schon mal erlebt? Ein reicher Mann, der sagt, jetzt ist genug. Jetzt muss ich nicht mehr arbeiten. Der nicht sagt, hoppla, die erste Million ist die schwerste, die zweite und die dritte, die gehen schon besser, sondern er weiß, wann es genug ist. Lesen wir uns das mal durch, warum Jesus diese bekannte Geschichte erzählt. Und manchmal hilft es ja, den Zusammenhang zu betrachten. Bevor Jesus dieses Gleichnis erzählt, geht er darauf ein, dass einer ihn fragt, könntest du nicht mal helfen, meinem Bruder zu sagen, dass er das Erbe mit mir teilen soll. Und Jesus nimmt das zum Anlass, dass er sagt, Leute, denkt doch bitte dran, Leben ist mehr als Besitzen. Der Mensch lebt nicht von dem, was er besitzt. Er redet also vom Leben. Und als diese Geschichte abgeschlossen ist und Jesus dann über das Sorgen spricht, ist auch wieder das Thema Leben. Dass Jesus sagt, das Leben ist mehr, als dass wir uns Sorgen machen um Essen, Trinken und Klamotten. Also es geht Jesus die ganze Zeit ums Leben. Und ich habe den Verdacht, dass Jesus mit dieser bekannten Gleichnisgeschichte einen Betrug aufdeckt. Eine Mogelpackung. Ja, Mogelpackung ist ja momentan wieder das Thema. Ne? Die Firmen, die erhöhen nicht die Preise, sie tun einfach weniger in die Packung rein. Ne? Dann ist eben nicht 150 Gramm, sondern 100 Gramm drin und der Preis bleibt der gleiche. Mogelpackung, das heißt, es ist was anderes drin, als draufsteht. Und ich glaube, wir sind oftmals, gehen wir einer gewaltigen Mogelpackung auf den Leim. Da steht auf dem Päckchen steht außen drauf Leben. Und wenn man es aufmacht, ist Geld drin. Ist Geld Leben? Haben wir schon mal ein 2-Euro-Stück gegessen? Ein 100-Euro-Schein? Ein Goldbarren verschluckt? Nee, das ist nicht Leben. Und das ist genau das Thema, von dem Jesus hier spricht. Er sagt, denkt dran, Leben ist mehr als Besitzen. Leben ist mehr als Essen, Trinken und Klamotten. Was ist dann Leben? Aber jetzt gehen wir nochmal zu diesem Bekannten, zu dieser Geschichte. Ihnen erzählte Jesus daraufhin eine Beispielgeschichte. Es lebte einmal ein wohlhabender Mann. Es geschah, dass seine Ernte besonders ertragreich war. Da überlegte er sich, was soll ich jetzt tun? Denn meine Lagermöglichkeiten reichen längst nicht mehr dazu aus, meinen Ernteertrag aufzunehmen. Dann sagte er, ich will Folgendes tun. Ich reiße meine Scheunen nieder und baue größere und bessere. Dann kann ich dort mein ganzes Getreide und all meine anderen Vorräte aufbewahren. Danach kann ich zu mir selbst sagen, Mensch, du hast jetzt mit all deinen gelagerten Gütern für viele Jahre vorgesorgt. Jetzt kannst du dich entspannen, so richtig feiern mit Essen und Trinken und es dir gut gehen lassen. Doch Gott sagte zu ihm, du dummer Mensch, noch in dieser Nacht wird dein Leben von dir zurückgefordert werden. Und wem wird dann all das gehören, das du so sorgfältig angesammelt hast? So, sagt Jesus, wird es jedem ergehen, der Reichtümer für sich selbst ansammelt, aber keinen Reichtum entwickelt in der Beziehung zu Gott. Jesus erzählt eine Geschichte, um einen Betrug aufzudecken. Und er macht deutlich, was wirklich Leben ist. Das zeigt sich nicht auf dem Bankkonto und nicht in der Vorratskammer und nicht im Kleiderschrank. Was ist wirklich Erfolg? Diese Geschichte, die Jesus erzählt, die würde wunderbar taugen als Titelgeschichte eines Wirtschaftsmagazins. Und man könnte wunderbar zeigen, wie dieser Mann handelt, wie er erkennt die Situation, wie er die Möglichkeiten nutzt, die da sind, wie er Vorsorge trifft, wie er irgendwann auch weiß, wann genug ist, wann die Grenze ist und wie er dann irgendwo auch sagt, jetzt lass uns das Vorhandene genießen. Mit so einer Geschichte, jede Wirtschaftszeitung könnte punkten damit. Macht es nach. Und trotzdem erzählt Jesus diese Geschichte gegen diese Lüge. Nämlich Viele Menschen denken, ja, wenn ich denn mal richtig reich wäre, dann könnte ich das Leben genießen. Wenn ich mal reich wäre, ja, gibt es ein Lied, wenn ich einmal reich wäre, ne? Ja, und was ist dann? Und wer ist reich? Ist jemand hier reich von uns? Also normalerweise ist der reich, der mehr hat als ich, ne? Das ist die einfachste Definition. Die Leute, die mehr haben als ich, die sind reich. Das sagt jeder. Das sagt auch der Millionär. Die anderen, die 2 Millionen haben, die sind reich. Und der 10 Milliarden hat, sagt der 20 Milliarden, der ist reich. Und Jesus erzählt diese Geschichte und erfindet jetzt gewissermaßen eine Beispielgeschichte und sagt, jetzt stell dir doch bloß mal vor, da ist einer, von dem sagt Jesus, der ist schon reich. Er ist als Bauer reich, er hat seine ganzen Schulden abbezahlt, der Traktor ist bezahlt und alles ist toll. Und dann auf das Reichsein hinzu kommt jetzt eine super Ernte. Also, da kommt alles zusammen, was sonst schief gehen könnte, da ist alles klappt. Und da sagt Jesus so, nach eurer Theorie, dass der genug hat, automatisch Leben in Fülle hat, müsste dieser Mann jetzt glücklich und zufrieden sein. Und angenommen, sagt Jesus, und jetzt erfindet Jesus etwas völlig Unwahrscheinliches, dass nämlich ein Reicher irgendwann sagt, jetzt ist genug. Ihr wisst ja, Reichtum ist wie Meerwasser, je mehr ich davon trinke, desto durstiger werde ich. Also das Unwahrscheinliche passiert, dass dieser Mann wirklich sagt, jetzt habe ich genug. Ich möchte gar nicht mehr reicher werden. Und dann sagt Jesus, und dann ist er dumm. Warum? Weil er das Wichtigste vergessen hat. Wenn es wahr wäre, dass Reichtum Leben bedeutet, dann wäre dieser Mann doch am Ziel. Dann müsste Jesus jetzt sagen, okay, du hast es geschafft, du hast Leben. Und Jesus sagt, nee, du bist dumm, du hast das Leben verpasst. Deswegen erzählt Jesus diese Geschichte. Und ich habe mich gefragt, was fehlt diesem reichen Mann eigentlich? Was fehlt dem, der schon alles hat? Und jetzt lesen wir uns diese Geschichte noch einmal durch. Da überlegte er sich, was soll ich jetzt tun? Denn meine Lagermöglichkeiten reichen längst nicht mehr aus, meinen Ernteertrag aufzunehmen. Ich will Folgendes tun, ich reiße meine Scheune nieder. Fällt Ihnen was auf? 10-mal ich und mein. Und selbst da, wo er du sagt, führt er noch ein Selbstgespräch. Da meint er auch nicht jemand anders, sondern da ist es ein Selbstgespräch. Das einzige Gegenüber, das er kennt, ist er selbst. Und ich frage mich, hat dieser Mann eigentlich keine Freunde? Hat er niemand, mit dem er reden kann, mit dem er sich beraten kann? Hat er keine Familie? Keine Frau, die er mal fragt, was denkst du eigentlich? Hat er keinen Bruder, der ihm sagt, lasse mal? Das ganze Leben dreht sich um ihn und seinen Reichtum. Andere Menschen scheinen darin nicht vorzukommen. Seltsam, oder? Wie einsam muss ein Leben sein, das keine Freunde kennt, das kein Gegenüber kennt, keine anderen Menschen, die einen auch mal hinterfragen, Menschen, die sich darüber freuen, wenn ich eine schöne, gute Ernte einbringe. Wie arm muss das Leben sein? Was fehlt ihm noch? Es fehlt ihm Gott. Jesus sagt ja, so geht es dem, der sich Schätze anhäuft, aber seine Beziehung zu Gott ist bettelarm. Gott kommt in seinem Denken auch nicht vor. Ich habe gearbeitet, also habe ich eine gute Ernte eingefahren und ich habe kluge Entscheidungen getroffen, also habe ich diese Ernte gesichert. Und hätte ich nicht so klug vorausgedacht, dann wäre alles kaputt. Kein Wort von Dank gegen Gott. Was ihm fehlt, ist Dankbarkeit. All das, was er angehäuft hat, ist für ihn Ergebnis seines Arbeitens. Der Einzige, auf den er irgendwo stolz sein kann, ist er selbst. Und so ist auch kein Gott, der über ihm Platz hätte. Es findet kein Gespräch mit Gott statt. Wer Gott nicht dankt, der fragt auch Gott nicht, was soll ich mit dem tun, was du mir anvertraut hast. Gott kommt in seinem Leben nicht vor und damit auch keine Veränderung, kein Wachstum. dass Gott an ihm arbeitet, dass Gott mit seinem Wort ihn aufmerksam macht auf das, was ihm fehlt, dass Gott sein Denken mal korrigiert, dass Gott ihm sagt, ich habe was vor mit dir, ich habe einen Plan für dein Leben, ich habe eine Ewigkeit für dich bereit. Hört er nicht, weil Gott kommt nicht vor bei ihm. Aber auch keine Freude an Gott. Da kommen keine Anbetungslieder, da kommt kein Dankgebet, kein Lob Gottes. Wie arm wäre unser Leben ohne das, dass wir miteinander singen und Gott loben. Dass wir miteinander Gott loben und ehren und anbeten, ist doch nicht Vorprogramm zur Predigt, sondern das ist doch Hauptbestandteil des Gottesdienstes. Deswegen sind wir hier, dass wir ihn loben. Und das fehlt ihm, weil er nur sich selber sieht, ist das, was er tut, auch nichts, was irgendwo mit Gottes Handeln in dieser Welt zu tun hat. Er arbeitet für sich selbst. Und deswegen hat er auch wirklich außer dem, was er irgendwo isst und trinkt, keine Beziehung. Ja, das ist mein Getreide, aber ja, wenn's nicht da ist, ist es nicht da. Ich glaube, unsere Gesellschaft krankt auch ein Stück daran, dass vieles halt heute deswegen schief geht, weil wir keine Beziehung mehr zu unserer Arbeit haben. Da wird irgendwas gemacht, also und wenn meine Aufgabe, mein Anteil daran rum ist, dann lasse ich nachher mal fallen und der Rest ist mir egal. Ja, da wird die Straße gebaut bis dahin und dass es danach weitergehen muss, ist egal. Da baut man irgendwo ein Windrad hin und dass das Ding auch einen Stromanschluss braucht, habe ich ja nicht gewusst, soll sich der andere drum kümmern. Und so ist, weil wir nicht mehr das Ganze im Blick haben und das fehlt uns, wenn wir unser Leben verstehen als etwas, wo Gott durch uns diese Welt gestalten will. Er sieht nicht mehr den Plan Gottes für sein Leben. Wie arm ist sein Leben, weil er nur noch sich selbst sieht. Und jetzt endet Jesus dieses Gleichnis, indem er sagt, heute Nacht wird man dein Leben von dir zurückfordern. Und dann wirst du mit leeren Händen dastehen, weil all das, was deinem Leben wirklich bleibend Wert verliehen hätte, hast du gar nicht. All das, was du angesammelt hast, deine Tonnen Getreide, deine Riesensilos, dein toller Mähdrescher und deinen wunderbaren Pflanzen, all das, was du da hast und deine dicken Schecks im Keller, wirst du alle da lassen müssen. Der altbekannte Satz, ja, ich habe noch nie einen Möbelwagen auf dem Friedhof gesehen. Also wir können nichts mitnehmen, es bleibt alles hier. Das, was Bestand hat in unserem Leben, ist das, was Gott in unserem Leben verändert hat. Und die Spuren, die wir im Leben anderer Menschen hinterlassen haben, dass wir anderen im Namen Gottes Gutes getan haben, dass wir anderen die Liebe Gottes ganz praktisch hingetragen haben, das ist das, was bleibt. Heute Nacht, sagt Jesus, wird man dein Leben von dir fordern. Und was bleibt übrig? Ja, Leere. Was fehlt dem Erfolgreichen, der alles hat, eigentlich fehlt ihm das Leben. Dein Leben wird man von dir fordern und du hast nichts mehr. Dein Leben hat keine Frucht gebracht für andere und für Gott und eigentlich auch nicht für dich selbst. Du hast zwar die ganze Zeit über Mittel angesammelt, von denen du das Leben erhofft hast, aber das Leben war nicht darin. Lebensmittel, ja, sie können uns helfen zu überleben, aber sie sind nicht das Leben. Ich finde es spannend, dass wir hier lernen, Jesus macht uns hier keineswegs den beruflichen Erfolg madig und sagt, wenn du irgendwo befördert wirst und mehr Einfluss hast und wenn du es im Leben zu was bringst, musst du ein schlechtes Gewissen haben. Tut Jesus gar nicht. Jesus macht uns auch kein schlechtes Gewissen für das, was Gott wachsen lässt. Er schenkt es uns doch, damit wir uns dran freuen. Und alles, was mit Danksagung empfangen und gegessen wird, ist ein Segen Gottes, ist ein Liebesbeweis von ihm. Das darf ich dankbar nehmen und mich dran freuen. Aber Jesus macht uns aufmerksam darauf, dass all das Wohlstand, Besitz, Essen, Trinken und Kleidung, dass wir das nicht vergessen mit Leben. Leben ist das, was man nicht jetzt irgendwo mit Dollar und D-Mark und Euro messen kann, Nicht mit Bankkonto und vollem Kühlschrank und vollem Kleiderschrank, nicht mit Statussymbolen, mit denen wir uns umgeben. All das ist nicht Leben. Leben ist das, was passiert in Beziehung zu Gott und in Beziehung zu Menschen. Ist das, was Gott an uns tut und das, was er durch uns tut. Und das wird Bestand haben in Ewigkeit. Daran werden wir uns erinnern, wenn wir bei Gott sind, dass er hier schon auf dieser Erde in unserem Leben Dinge verändert hat, dass wir anderen geholfen haben, Jesus zu entdecken. Da werden Menschen auf uns zukommen und sagen, du hast mir damals gesagt, dass Jesus mich ruft und das hat mein Leben geändert. Du hast mir damals geholfen, Jesus nachzufolgen. Du hast mir Mut gemacht, als ich verzweifelt war. Du hast mir ein gutes Wort gesagt, als ich nicht mehr weiter wusste. Du hast mir einen freundlichen Blick geschenkt, als andere mich mitleidig belächelt haben. Du bist auf mich zugegangen, wo andere nichts mehr mit mir zu tun haben wollten. Und Jesus sagt, ja, das ist Leben. Gott handelt durch uns und an uns in dieser Welt. Daran erinnert uns dieses Wort. Jesus sagt, lasst euch nicht täuschen. Nicht alles, wo außen Leben draufsteht, ist auch Leben drin. Leben ist das, was Gott an uns tut. Amen.